Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Jonos. Mein Name ist Andreas Maurer. Nachdem wir mit unserem Podcast ja eine kurze Pause eingelegt haben, wollen wir uns jetzt in einigen Folgen damit beschäftigen, welche Wege alle zur eigenen Homepage oder besser gesagt zur eigenen Website führen. Und den Anfang machen wir heute mit dem wohl mit Abstand erfolgreichsten CMS, Content Management System, nämlich mit WordPress. Und dazu habe ich mir wieder einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Matthias Pfefferle.
Hallo Andreas.
Matthias, du bist Head of Product Development WordPress bei Jonos. Was genau machst du mit deinem Team?
Unser Job ist eigentlich alles, was im Entferntesten mit dem Thema WordPress zu tun hat. Von der Kunde klickt in seinem Control Panel auf den Knopf, dass er ein WordPress installieren will, bis hin zu der eigentlichen Installation von WordPress im Webspace des Kunden und darüber hinaus dann noch diverse kleine Toolings, um das, um WordPress so ein bisschen nutzbarer zu machen für unsere Kunden.
Und mit wie vielen Kollegen kümmert ihr euch um diese Themen?
Das sind zwei Teams. Eins, was sich eher um den Installationspart kümmert und ein anderes Team, was dann das WordPress erweitert.
Es gibt ja Statistiken, die sagen, dass fast die Hälfte aller Websites auf der Welt, ich glaube 42% oder so, mit WordPress laufen. Was hat dieses CMS so erfolgreich gemacht?
Ich würde mal sagen, hat eine lange Historie. WordPress hat damals, glaube ich, viel richtig gemacht, indem es einfach geblieben ist und wenig Systemanforderungen. Wahnsinnig niedrige PHP-Anforderungen, was jetzt sicherlich nicht jeder gut fand. Einfache Datenbank und ich glaube, das lief lange Zeit auf jedem Hoster mit Minimalanforderungen und hat sich dann eben über die letzten Jahre, ich glaube 2003 ist es entstanden, eine Riesen-Community drum gebildet und es gibt halt ein Riesen-Ökosystem mit Plugins, Themes, Hoster spezialisieren sich auf WordPress-Hosting, es ist eine Riesen-Entwickler-Power dahinter.
2003 sagst du, ist es entstanden. Wie kam es überhaupt dazu? Wer steht hinter WordPress?
Witzigerweise ist WordPress eigentlich auch nur ein Fork oder eine Kopie von einem damals bestehenden System. Das war ganz lustig. Ironischerweise habe ich es live miterlebt, weil ich damals auch den Vorgänger von WordPress benutzt habe. Das war ein Blogsystem, das hieß B2 oder Kaffeelog. Und der Entwickler war irgendwann verschwunden. Also der war unauffindbar, hat auf Bug-Tickets und Anfragen nicht mehr reagiert. Und dann kam so eine gewisse Angst auf, dass das Blogsystem, was damals jetzt also nicht einen Riesenbekanntheitsgrad hatte, aber es waren doch etliche, die das benutzt haben, die halt Angst haben, dass ihr System nicht weiter gepflegt wird. Und dann haben sich zwei, drei zusammengetan und haben gesagt, okay, komm, dann lass uns eine Kopie ziehen und lass uns auf Basis von B2 ein neues Produkt bauen. Und daraus ist dann eben WordPress entstanden. Das waren damals, glaube ich, zwei. Der Matt Mullenweg, der auch heute die treibende Kraft hinter WordPress ist, und Mike Little. Und eben über die Zeit ist es massiv gewachsen.
Ja, ich wollte gerade sagen, zwei Leute, die das Ding ursprünglich mal an den Start gebracht haben. Kann man sagen, wie viele Leute heute an WordPress mitentwickeln weltweit?
Nee, das ist wirklich, also es gibt, das ist ja aufgeteilt, es gibt das Core-Team, was eine feste Gruppe an Entwicklern ist, die wirklich dann auch Code committen dürfen, also wirklich echte Code-Änderungen machen können. Aber vorschlagen kann im Prinzip jeder, der irgendeine Idee hat oder denkt, dass das würde zur Verbesserung von WordPress beitragen. Und so dieses ganze Außenrum-Ökosystem, das ist schwer zu messen. Also ich glaube, das Core-Team, also das ist eine sehr überschaubare Nummer von zwischen 20 und 30 Leuten, würde ich mal davon ausgehen. Und so alles außenrum ist unzählbar.
Das heißt, eigentlich zeigt das wirklich so die Stärke auch von Open-Source-Software. Ne? Mit einer kommerziellen Software wäre das ja nie so gegangen.
Also das sieht man auch immer recht schön, wenn ein neues WordPress-Update gibt, wie jetzt zum Beispiel gestern Nacht das WordPress 5.8. Wenn man da mal in die Credits guckt, wer außer dem Core-Team unten gelistet wird. Und das ist eine ständig wechselnde, ewig lange Liste. Und dann ist es ja auch nicht nur, also es wird oft nur auf Code reduziert, aber es ist ja nicht nur Leute, die Code schreiben, sondern es ist eine riesen Community, die Dokumentationen pflegt, die Übersetzungen macht. Also ich würde mal behaupten, WordPress ist eins der in die meisten Sprachen übersetzte Open-Source-Systeme. Gibt es diverse Usability-Gruppen, es gibt Accessibility-Gruppen, es gibt zum Beispiel auch extra eine Hosting-Gruppe, wo wir als Hoster versuchen, im engeren Austausch mit WordPress zu kommen, um halt so eine Art Rückkanal zu haben, dass die WordPress-Entwickler sehen, ob ihre Änderungen in den gängigen Hosting-Stacks laufen und umgekehrt, damit wir als Hoster relativ schnell erkennen, wenn wir was an dem Stack ändern, ob das mit WordPress noch funktioniert.
Im Internet findet man ja eigentlich zwei große Domains, die mit dem Namen WordPress verbunden werden, nämlich wordpress.org und wordpress.com. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist der Klassiker. Matt Mullenweg, einer der Gründer eben von WordPress, hat eine Firma aufgebaut, die Automattic heißt, und hat mit WordPress.com einen Hoster hochgezogen. Das heißt, WordPress.com ist die gehostete Variante von WordPress.org. WordPress.org ist alles, was Community-driven ist, also die Open-Source-Software, die ich mir runterladen kann und installieren kann. Und WordPress.com ist ein Hoster, auf dem ich praktisch, wo ich WordPress direkt als Service kaufen kann. Matt Mullenweg hat irgendwann auch mal gesagt, hätte er gewusst, dass es so viel Verwirrung zwischen diesen zwei Domains und Namen gibt, dann hätte er das nicht gemacht.
Kann ich mir vorstellen, denn die Frage kommt, glaube ich, wie du sagst, immer wieder mal auf.
Genau, und es ist auch in vielen Blogposts und Artikeln und Podcasts wird es halt auch immer verdreht und falsch verwendet.
Ich habe, glaube ich, selbst 2009 das erste Mal mit dem WordPress-System gearbeitet. Damals ging es darum, dass wir einen Blog aufgesetzt haben. Inzwischen ist WordPress aber ja eigentlich eben nicht mehr nur ein Blogsystem, sondern ja schon ein vollwertiges CMS eben. Was für bekannte Websites gibt es, die auf WordPress laufen, wo man das vielleicht gar nicht von weiß?
Das hatten wir auch schon in unserem Twitter-Space. Die Seite des Weißen Hauses ist, glaube ich, so die größte und bekannteste Seite, die aktuell auf WordPress läuft. Und dann gibt es sehr viele Tech-Blogs. TechCrunch läuft auf WordPress. Eine deutsche Seite, die auf WordPress lief, die jetzt umgestellt haben, ist zum Beispiel T3N. Genau.
Du hast es eben auch schon gesagt, WordPress wurde ja ursprünglich in PHP entwickelt. Als wir damals mit unserem Blog gestartet sind, habe ich von vielen Entwicklern gehört, oh, PHP ist auch keine richtige Programmiersprache und sicher ist das auch nicht. Wie sieht es heute damit aus? Wie viel PHP steckt noch in WordPress und wie sicher ist das System?
Mit den Vorurteilen muss ich auch jedes Mal kämpfen. Ich glaube, wir sind mit der PHP, wir sind, glaube ich, mit einer, wenn nicht sogar die einzige PHP-Entwickler, das einzige PHP-Entwicklerteam in der ganzen Ionos-Gruppe. Lass es irgendwie noch ein anderes sein. Das heißt, wir haben täglich diese Rechtfertigungsversuche. WordPress ist natürlich immer noch PHP. Und ich glaube auch nicht, dass sich das groß ändern wird, weil es ist jetzt einfach mittlerweile so weit verbreitet. Und wenn du den Unterbau jetzt ändern würdest, dann würdest du ja von jetzt auf nachher alle auf ein neues Hosting zwingen, beziehungsweise müsstest alles, was du bisher gemacht hast, neu schreiben und würdest auch die ganze bisherige Entwickler-Community verkraulen. Also alles, was bisher an Plugins und Themes entstanden ist, würde von jetzt auf nachher nicht mehr funktionieren. Deswegen glaube ich nicht, dass sie das irgendwie ändern werden. Aber es gab jetzt über die letzten Jahre einen massiven Shift in Richtung JavaScript, weil mit WordPress 5.0 ein neuer Editor gelauncht wurde. Der als Plugin heißt der Gutenberg, in WordPress drin heißt der Blog-Editor. Und diese Technologie, die sie damit aufgebaut haben, wird, denke ich, zumindest das Admin-Backend, wo Editoren und Publisher unterwegs sind, ablösen. Also ich glaube, da wird immer weniger PHP-Code und immer mehr JavaScript irgendwann sein. Aber ich glaube, so der eigentliche Unterbau und das Rendering und das Rausrechnen der eigentlichen Seite, das wird weiterhin PHP bleiben.
Wie unterscheidet sich dieser Gutenberg-Editor von dem alten WordPress-Editor, den ich auch noch aus den guten alten Zeiten kenne, wo ich ja auch schon WYSIWYG hatte, mehr oder minder, also sehen konnte, was ich da editiere. Was ist da bei Gutenberg anders?
Den alten würde ich, glaube ich, mit Word vergleichen. Also du schreibst irgendwie einen Text und dann markierst du nachträglich Sachen und hast Knöpfe, um den zu verändern, um dick zu schreiben, einen Link draus zu machen und so weiter. Und der neue Editor ist, wie der Name schon sagt, ist ein Block-Editor. Das heißt, du schreibst und editierst erstmal Blöcke. Das alles, was du irgendwie aus Word als Absatz kennst, ist im Übertragenen dann ein Block. Und den kannst du dann weiterhin editieren wie einen klassischen WYSIWYG. Also du hast einen Textblock und in dem Textblock kannst du dann Links hinzufügen. Du kannst fett schreiben, groß schreiben und so weiter. Aber du hast halt auch die Möglichkeit, Blöcke zu verschieben. Du hast unterschiedliche Medientypen von Blöcken, wie zum Beispiel du kannst Bilder, Videos und so weiter hochladen. Und hast aber dann, dadurch, dass du diese ganze Editormöglichkeit für den Block hast du viel mehr Möglichkeiten, als wenn diese Editormöglichkeiten für dein ganzes Dokument gelten. Und bist dadurch viel flexibler und es ist auch einfacher zu erweitern. Du kannst auch mehr mit den Elementen spielen, dass du eben, was glaube ich, durch Medium.com hieß es, glaube ich, was von dem Gründer von Twitter erstellt wurde, dass zum Beispiel die Bilder über den Text-Content hinausgehen oder dass du Fullscreen-Bilder hast oder Fullscreen-Videos. Also du hast viel mehr Möglichkeiten und ich finde ihn wesentlich intuitiver als dieses, du hast hier so eine kleine Textbox und musst alles in dieser Textbox editieren.
Was hat sich denn außer dem Editor noch so in den letzten 10, 15 Jahren getan bei WordPress?
Oh Gott.
Vieles offenbar.
wo anfangen, wo aufhören? Also ich glaube, dieses Ding hat sich mindestens etliche Male auf links gedreht. Also was sich durchgezogen hat bis heute ist dieser Aufbau, dieser Plugin-Aufbau mit Filtern und Hooks. Das ist immer noch dieses Kernsystem, wie ich eben an speziellen Stellen Dinge ausgeben kann, wie ich Daten verändern kann. Aber sonst ist vom Aufbau her hat sich so ziemlich alles gewandelt und wandelt sich jetzt halt gerade noch viel mehr. Also mit WordPress 5.8 kam jetzt auch dieses Full-Site-Editing. Zumindest mal eine erste Version dazu, wo das Prinzip von dem Gutenberg-Blog-Editor nochmal eins hochgehoben wird, wo ich im Prinzip meine ganze Seite editieren kann, wo dann zum Beispiel auch Navigation ein Block ist, wo ich aber entscheiden kann, an welcher Stelle die Navigation kommt oder der Seitentitel oder ob ich so ein Header-Hero-Image haben will und so weiter. Und das hat mit dem klassischen Editor wenig zu tun. Und der nächste Schritt ist, dass sich dadurch dann auch Themes massiv ändern werden, weil früher hast du natürlich alles from scratch gebaut. Heute ist es eher modular. Also du baust zwar schon noch irgendwie die Hülle und so ein Basisdesign, aber was du drinnen machen kannst, wandelt sich halt komplett. Also du hast im Prinzip nur noch Hüllen und kannst dann mit ich weiß gar nicht, wie sie es genannt haben, Pattern oder Templates, kannst du im Prinzip da drin alles ändern. Das gibt jetzt auch neben dem Theme-Repository, gibt es ein Repository, wo du dir zum Beispiel Anordnungen von Texten runterladen kannst. Also so vordefinierte Seitenaufbauten kannst du dir schon runterladen. Du brauchst den Seitenaufbau nicht mehr selber gestalten und kannst dich im Prinzip rein auf das Content Management fokussieren. Also Texte schreiben und nicht, wie ich groß layouten muss.
Das heißt, damit steht WordPress ja wirklich mittlerweile im Wettbewerb auch zu Homepage-Baukästen wie My Website, das wir bei Jonas anbieten, mit kommerziellen CMSen oder auch mit statischen Websites und ganz anderen Systemen. Kann man sagen, für wen WordPress jetzt die optimale Lösung ist? Gibt es da so den typischen Anwendungsfall?
Also ich würde natürlich alles mit WordPress bauen, aber da gehen die Meinungen natürlich auseinander. Also theoretisch würde ich mal behaupten, kannst du alles mit WordPress bauen, was du auch mit irgendeiner anderen Seite bauen kannst. Die Frage ist nur, ob es halt wirklich für die Zielgruppe und für den Anwender passt.
Wir haben ja bei Jonas auch eine ganze Vielzahl von Möglichkeiten, wie du dir ein WordPress installieren kannst. Und ich glaube, du musst heute auch nicht mehr zwingend Entwickler sein, um mit WordPress zu arbeiten, oder? Was sind denn so die klassischen Wege, wenn ich jetzt bei Jonas oder vielleicht auch bei einem anderen Hoster nach einem WordPress-Paket suche? Was gibt es da alles?
Also in der Regel, wenn du eben kein Shared-Hosting-Paket nimmst, sondern ein WordPress-Paket, hast du diverse Möglichkeiten, dir das WordPress zu installieren, ohne dass du PHP-Files über FTP auf einen Webspace hochladen musst. Also die meisten gängigen Hoster haben mittlerweile so One-Click-Installer, wo du einfach nur sagst, hey, ich hätte gerne einen WordPress. Bei uns gibt es dann zum Beispiel auch noch diverse Flavors, wo du sagen kannst, ich möchte einen Managed WordPress oder ich möchte ein klassisches WordPress. Und das ist natürlich auch noch nach oben offen, dass du dann halt sagen kannst, okay, ich will direkt einen WordPress mit WooCommerce mehr installieren und so weiter. Und das heißt, du musst dich gar nicht mehr drum kümmern, was ist eine Datenbank, was sind da für Credentials, was für Infos brauche ich von der Datenbank, wo trage ich die ein, dass WordPress die findet und so weiter, sondern das passiert alles vollkommen automatisch und du bekommst irgendwann am Schluss dann WordPress präsentiert. Und bei Managed ist es dann halt sogar noch eins mehr. Du hast da in der Regel werden dir die Updates abgenommen, du hast Backup-Möglichkeiten. Bei vielen gibt es noch ein Staging dazu, dass du sagen kannst, okay, ich entwickle erstmal in so einer Staging-Umgebung und erst wenn ich damit zufrieden bin, lade ich das auf mein Live-System hoch und so weiter.
Wir haben eben kurz das Thema WordPress-Themes und Plugins gestreift. Was hat es damit auf sich und wie komme ich jetzt an solche Themes und Plugins ran?
Da gibt es diverse verschiedene Möglichkeiten. Ich würde empfehlen, erstmal im WordPress selbst zu bleiben. Es gibt auf WordPress.org gibt es so eine Art Store für Plugins und Themes, die man auch direkt im WordPress durchsuchen kann und sich auch direkt über WordPress installieren kann. Und da hat man auch, also da gibt es diverse Kontrollmechanismen, die versuchen zu die Qualität der Plugins und der Themes, die eben auf diesem offiziellen Repo sind, zu prüfen oder auch die Kompatibilität zu der WordPress-Version und so weiter. Aber du kannst dir natürlich auch ein Plugin oder Theme selbst bauen lassen. Es gibt diverse Theme-Seiten, wo du Premium-Themes kaufen kannst und installieren kannst. Du musst dir aber dann halt im Klaren sein, wenn du das alles selbst installierst, bist du auch dafür verantwortlich, dass das up-to-date bleibt. Bei WordPress, bei allem, was du dir direkt über WordPress.org installierst, gibt es Update-Mechanismen. Wenn der Entwickler sein Plugin oder sein Theme auf die neueste WordPress-Version oder PHP-Version anpasst, dann kriegst du das automatisch per Update. Wenn du dir ein Premium-Theme installierst, was diesen Update-Mechanismus nicht selbst gebaut hat, dann bleibst du halt auf einem gewissen Stand stehen und musst dich halt ab dann eben selbst drum kümmern oder muss gucken, brauche ich jetzt ein Update, muss ich dafür bezahlen und so weiter.
Was halt zum einen mehr Arbeit macht, aber zum anderen eben auch nochmal auf das Thema Sicherheit zurückkommt, ne, über das wir eben gesprochen haben.
Auch aus unserer Sicht, also wir bieten ja einen Managed WordPress an und was bei unseren Auto-Updates eins der häufigsten Fehler ist, dass eben ein Theme oder ein Plugin, was von irgendeiner anderen Quelle als WordPress.org kommt, oftmals bricht und dann diesen Update-Mechanismus außer Kraft setzt oder wir dann händisch nochmal nacharbeiten müssen und dann halt auch mit dem Kunden gucken müssen, okay, wie helfen wir ihm jetzt, dass er eine neue Version von seinem Theme bekommt, beziehungsweise wie machen wir ihm klar, dass wir eigentlich nichts dafür können, dass sein Blog jetzt plötzlich nicht mehr so gut aussieht wie vor dem Update.
Eine Frage, die sicher für Nutzer interessant ist, die jetzt schon eine eigene WordPress-Seite haben, aber vielleicht mal den Hoster wechseln wollen. Das ist vermutlich bei einem Open-Source-System ja auch einfacher möglich als bei der kommerziellen Lösung, oder? Wie geht das bei WordPress?
Genau, also es gibt diverse Möglichkeiten. Viele Hoster bieten auch Umzugsservice an. Aber da WordPress eben mittlerweile eine gewisse Größe hat, kannst du das auch händisch sehr gut machen. Entweder über einen Backup-Plugin, wo du dir halt einfach dein komplettes WordPress in ein Backup ziehst und auf dem anderen Hoster aus dem Backup wieder installierst. Oder es gibt auch eine Export-Import-Funktion für WordPress selbst, die gerade in der letzten Zeit wieder ein bisschen mehr Liebe bekommen hat.
Jetzt haben wir ja schon die kleine Zeitreise über mehr als 15 Jahre WordPress-Geschichte gemacht. Wo geht die Reise in den nächsten Jahren hin? Kann man das schon sagen?
Also so wie es aussieht, denke ich, wird WordPress wesentlich modularer werden. Also alles, was jetzt so eine starre Webseite ist, entkoppelt sich gerade so ein bisschen. Also eben zum Beispiel mit dem Gutenberg-Editor, was ja durch JavaScript eigentlich komplett im Browser läuft, muss das Admin-Backend nicht mehr zwangsläufig auf dem gleichen System liegen, wie zum Beispiel der Renderer, der das Frontend rausrendert. Und ich glaube, das wird nochmal zu einer großen Stärke von WordPress. Also WordPress hat über die letzten Jahre sehr massiv in eine RESTful-API investiert, dass das Admin-Backend eben, also dieser Gutenberg-Editor über eine API mit dem Core-System spricht und sich dadurch das weiter entkoppelt. Und im Prinzip könntest du dann auch irgendwann sagen, okay, das Frontend ist auch komplett losgelöst und spricht auch über die API. Das heißt, du hast im Prinzip drei Module und was du an welcher Stelle ersetzt, bleibt im Prinzip dir überlassen. Ob du jetzt den Gutenberg-Editor nimmst, um WordPress zu befüllen, ob du eine Mobile-App hast, ob du irgendeinen coolen Texteditor hast, der in WordPress reinschreiben kann, ist egal. Und wie du dein Frontend am Schluss rausrenderst, ist irgendwann wahrscheinlich auch egal. Also ob du eine PHP-Rendering-Engine nimmst, ob du sagst, okay, du nimmst irgendwie einen Static Page Generator, keine Ahnung. Also da wird es zukünftig, denke ich, viele, viele Optionen geben.
Wie sieht es bei Jonas aus? Kannst du da schon Ausblicke geben, was sich in der WordPress-Welt in den nächsten Monaten tun wird?
Ich will jetzt natürlich nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber also was wir gerade massiv versuchen, ist alles zum Thema Usability, also dem Kunden so viel wie möglich abzunehmen, was dieses ganze technische Grundkonzept ist, und an Stellen, wo wir denken, dass da Erklärungsbedarf ist, dass wir da nochmal mehr Guidance geben. Was wir auch versuchen, ist natürlich, dadurch, dass wir eine gewisse Größe haben, können wir mit Premium-Plugin und Theme-Anbietern natürlich gewisse Deals auch machen, dass wir unseren Kunden auch vergünstigte Premium-Dienste anbieten können. Ja, und was so mit Static Page Generator in Zukunft passiert, das mal schauen. Wir haben jetzt gerade vor kurzem Deploy Now gelauncht. Vielleicht gibt es da schöne Überschneidungen.
Es bleibt also spannend.
Definitiv.
Wir haben das Thema WordPress natürlich jetzt in dieser knappen halben Stunde wirklich nur sehr oberflächlich streifen können. Wenn sich unsere Zuhörer noch genauer über WordPress informieren wollen, was wären so deine Top-Quellen im Netz?
Was ich sehr empfehlen kann als Blog ist zum Beispiel das krautpress.de. Dann gibt es zwei schöne Podcasts. Das ist einmal WP Sofa. Und der andere heißt Presswerk. Und es gibt den WP Letter als Newsletter. Und dann ist es natürlich auch immer gut, die zum Beispiel auf de.wordpress.org zu gehen. Das ist so die offizielle Stelle. Und auch In WordPress selbst gibt es eine Kachel auf dem Dashboard, wo immer wieder News aus dem deutschen WordPress-Universum auftauchen. Ich glaube, das wären so die ersten Anlaufstellen.
Die Links packen wir gerne auch hinterher in die Shownotes, genauso wie übrigens den Link zu den WordPress-Angeboten von Jonos, die man aber ansonsten auch sehr einfach findet, nämlich unter www.jonos.de/wordpress, ganz einfach. Vielen Dank, Matthias, für diese Einblicke in die WordPress-Welt, und du bist ja nicht nur WordPress-Entwickler, sondern auch selbst Podcaster, oder? Wo kann man dich hören?
Genau, aber da sind die Themen nicht... Sagen wir mal, nicht nur WordPress, also wir haben auch schon über WordPress gesprochen in den Podcasts. Ich hatte lange einen Podcast, der hieß Open Web Podcast, wo es so generell um alles Thema Web, Open Source, dezentrale Netzwerke und so weiter ging. Den es leider nicht mehr gibt, weil meine zwei Kollegen aufgehört haben. Aber der Marcel Weiß hat Interesse an dem Thema gefunden und hat mich in seine Neunetz FM Reihe mit aufgenommen, hat mich adoptiert, und da sprechen wir in regelmäßig unregelmäßigen Abständen über das Thema Open Web. Ja.
Also wenn Sie genug Inside Jonos gehört haben, dann gerne mal bei den anderen Formaten mit Matthias reinschauen. Vielen Dank nochmal. Matthias hat eben schon DeepLoNow erwähnt. Beim nächsten Mal soll es genau darum gehen, nämlich wie kann man GitHub zum Veröffentlichen von Websites nutzen. Wenn Sie, liebe Zuhörer, noch Fragen haben, erreichen Sie uns per E-Mail unter podcast@jonos.com oder wie immer über unsere Social-Media-Kanäle. Auf Twitter ist das @jonos_de, auf Facebook unter jonos.deutschland und auf LinkedIn ganz einfach unter jonos. Damit vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich wieder bis bald.
Tschüss.